NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu diesem Echo des Tages, heute mit Andreas Sperling. Es geht bei uns unter anderem um Außenminister Westerwelle und anhaltende Rücktrittsgerüchte. Es geht um einen Staatsvertrag zur elektronischen Fußfessel und wir ziehen Bilanz nach dem Hurricane Irene, der beinahe auch die Tennis US Open in New York gefährdet hätte. Das und mehr in der kommenden halben Stunde. Alles frei erfunden, sagt Guido Westerwelle, der Bundesaußenminister. Es sei nichts dran an den Rücktrittsgerüchten. Aber sind solche Gerüchte erstmal im Umlauf, dann sind sie schwer wieder einzufangen. Und da hilft es auch nicht, dass die Kanzlerin und die FDP-Spitze sich demonstrativ zu dem Außenminister bekennen. Peter Mücke über einen Außenminister unter Druck.
Über die Zukunft des Außenministers hat sich in den vergangenen Tagen so ziemlich jeder geäußert. Altkanzler, Amtsvorgänger, Parteifreunde und meistens wenig schmeichelhaft. Nur einer hat bisher geschwiegen, Guido Westerwelle.
Jetzt habe ich mich heute Morgen abschließend geäußert und dem habe ich jetzt nach unserem Gespräch auch nichts hinzuzufügen.
Ratlosigkeit bei den umstehenden Journalisten. Denn Westerwelle selbst hatte sich nicht geäußert, nur ein Sprecher des Außenministeriums hatte auf Nachfrage geantwortet.
Angaben aus deutschen Medien über einen Rücktritt des Minister Westerwelle sind frei erfunden.
Gerüchte über einen bevorstehenden Rücktritt Westerwelles hatten sich seit gestern hartnäckig gehalten und bekamen neue Nahrung, als die FDP am Vormittag kurzfristig eine Pressekonferenz mit Generalsekretär Lindner absagte. Offiziell aus Termingründen, doch Lindner wollte wohl eher unangenehmen Fragen aus dem Weg gehen. Die musste dann im Namen der Bundeskanzlerin am Mittag Regierungssprecher Seibert beantworten.
Die Bundeskanzlerin arbeitet mit ihrem Außenminister vertrauensvoll zusammen.
Und auf die Nachfrage, ob Merkel über das weitere Schicksal Westerwelles beunruhigt sei, antwortete Seibert.
Öffentliche Diskussionen lassen die Bundeskanzlerin nie gleichgültig. Sie nimmt sie immer zur Kenntnis. Sorgen in dem von Ihnen beschriebenen Sinne macht sie sich nicht.
Dabei hatte Merkel durchaus ihren Beitrag zur Demontage ihres Außenministers geleistet. Öffentlich lobte sie den Einsatz der NATO-Truppen zum Sturz des libyschen Diktators Gaddafi und erweckte so den Anschein, als sei es allein die Entscheidung Westerwelles gewesen, sich im UN-Sicherheitsrat zu enthalten. Da sah sich sogar SPD-Chef Gabriel bemüßigt, Westerwelle in Schutz zu nehmen.
Ein bisschen wird Herrn Westerwelle ja in der aktuellen Debatte auch Unrecht getan, wenn so getan wird, als seien die Entscheidungen im Umgang mit Libyen und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen seine eigene Entscheidung gewesen. Tatsache ist ja, dass dies eine gemeinsame Entscheidung der gesamten Regierung gewesen ist, auch der Bundeskanzlerin.
Um dann allerdings hinterherzuschicken.
Es geht inzwischen also nicht mehr nur um den Ansehensverlust des deutschen Außenministers und seine Person, sondern um den Ansehensverlust der gesamten deutschen Außenpolitik. Und es ist eine Schande, dass die FDP es zulässt, dass die deutsche Außenpolitik derartig ruiniert wird, weil sie offensichtlich nicht die Kraft aufbringt, sich auch von der Person des Außenministers zu lösen.
Die Grünen forderten erneut offen den Rücktritt Westerwelles. Wir haben einen Außenminister, der 0,0 Ansehen im Ausland genießt und jetzt auch noch offen den Rückhalt in seiner Partei und in der Bundesregierung verloren hat, ätzte Parteichefin Roth. Zu all dem kein Wort von Westerwelle. Das Thema wird wohl auch die Fraktionsklausur in Bensberg bestimmen, die morgen Abend beginnt. Parteichef Rösler ließ per Zeitungsinterview schon mal wissen, Westerwelle ist, wie alle FDP-Kabinettsmitglieder, Minister auf Bewährung.
Und während das politische Berlin über Guido Westerwelle diskutiert und über dessen Verhalten in der Libyen-Krise, da hat er noch einmal Schadensbegrenzung betrieben und den NATO-Einsatz in Libyen gewürdigt. Heute in Berlin auf einer Konferenz der deutschen Auslandsbotschafter. Georg Schwarte hat den Außenminister dort beobachtet.
Eigentlich war es ein Heimspiel. Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt. Außenminister Westerwelle tritt am Morgen vor über 200 deutschen Diplomaten im Weltsaal ans Mikrofon. Die Botschafter aber tuscheln. Der Minister, er steht unter Beobachtung. Der Applaus für ihn allenfalls freundlich. Bis zur Minute 4 seiner Rechtfertigungsrede deutscher Außenpolitik.
Wir sind froh, dass die Herrschaft des Gaddafi-Regimes am Ende ist. Und gerade weil wir die Chancen und Risiken anders abgewogen haben, gilt unser Respekt dem Beitrag Frankreichs und unserer Verbündeten bei der Durchsetzung der Sicherheitsresolution 1973. Libyen.
Da klatschen sie beinahe frenetisch. Ein Applaus als Dank auch an Frankreichs Außenminister Juppé, der als Gastredner auftritt. Ein Applaus, der für den deutschen Außenminister einer Ohrfeige gleichkommt. Als Juppé später anfügt, nur das militärische Eingreifen der internationalen Staatengemeinschaft habe ein Blutbad in Libyen verhindert, erneuter Beifall. Westerwelle scheint unbeeindruckt. Er bietet Libyen heute eine Transformationspartnerschaft an.
Das ist jetzt die Hauptaufgabe unserer Arbeit, der Blick nach vorne, die Hilfe beim konkreten Aufbau.
Den Blick nach vorne verbindet Westerwelle heute allerdings mit einem Blick zurück auf die deutsche Außenpolitik der letzten Jahrzehnte. Erfolgreicher Außenpolitik, seine eigene inklusive, sagt er.
Deutschland hat sich seit der Wiedervereinigung an zahlreichen Auslandseinsätzen beteiligt. Keine Bundesregierung wird klaren Kopfes weitere Einsätze in der Zukunft ausschließen können. Aber Deutschland bleibt in seiner Außen- und Sicherheitspolitik grundsätzlich einer Kultur der militärischen Zurückhaltung verpflichtet.
Dass die Altkanzler Kohl und Schmidt deutsche Verlässlichkeit einklagten, der amtierenden Bundesregierung Orientierungslosigkeit vorwarfen, Westerwelle geht nur indirekt darauf ein, spricht von neuen Partnerschaften mit den Aufstrebenden, den sogenannten BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.
Diese neuen Partnerschaften sind die Konsequenz daraus, dass sich die Welt verändert hat und weiter verändern wird. Wir müssen die Welt so sehen, wie sie heute ist, nicht wie sie war, wenn wir sie erfolgreich und positiv mitgestalten wollen. Das ist kein Bruch mit Bewerten. Es ist die zwingende, logische Fortentwicklung deutscher Außenpolitik in einer sich verändernden Welt.
Am Nachmittag treten Juppé und Westerwelle erneut vor die Mikrofone. Die Botschaft, die deutsch-französische Achse, sie stehe. Juppé sagt, man sei im Libyen-Konflikt über Mittel und Wege nicht einig gewesen. Das Kapitel aber sei nun abgeschlossen. Bei einer Geberkonferenz für Libyen Anfang September in Paris sei Deutschland sehr willkommen. Außenminister Westerwelle nickt stumm. Am Morgen hatte er bereits versichert, Deutschland sei weiter bereit, international Verantwortung zu übernehmen.
Nur der Militäreinsatz hat ein echtes Blutbad in Libyen verhindert. Das hat Frankreichs Außenminister Juppé heute in Berlin gesagt. Aber man muss auch sagen, der Militäreinsatz hat nicht zu einer schnellen Lösung des Konflikts beigetragen. Noch immer wird in Libyen gekämpft, noch immer hält sich Machthaber Gaddafi versteckt und noch immer sterben jeden Tag in Libyen Menschen. Cornelia Wegerhoff mit einem Überblick über die aktuelle Lage und einer eindringlichen Schilderung.
Beißender Geruch hängt in der Luft. Die Männer, die mit zögernden Schritten auf die im Staub liegenden Leichen zugehen, ziehen sich Tücher vor Mund und Nase. Es ist ein grausiger Fund. 17 Tote in einer Seitenstraße von Abu Selim, dem Stadtviertel im Süden von Tripolis, das die Gaddafi-Kämpfer zuletzt an die Aufständischen verloren haben, nicht ohne noch in den letzten Minuten zu morden. Ein Mann hat seinen toten Bruder gefunden. Ich war in den Krankenhäusern, ich war überall. 3 Tage lang habe ich ihn gesucht. Dann sagt mir einer, hier sind welche. Dem Mann versagt die Stimme. Er kann den Mord an seinem Bruder einfach nicht fassen. Er war doch ein ganz normaler Bürger. Er wollte nur Wasser für sein Haus holen. Die Leichenfunde nehmen kein Ende in Tripolis. Nach dem Jubel über die Befreiung der Hauptstadt folgt das blanke Entsetzen. Über 10.000 Gefangene des Gaddafi-Regimes wurden inzwischen befreit, so der Nationale Übergangsrat der Rebellen. Doch man suche nach mehr als 50.000 Häftlingen, die spurlos verschwunden sind. Muammar al-Gaddafi stellt immer noch eine Gefahr dar, erklärte heute Mustafa Abdeljalil, Präsident des Nationalen Übergangsrates in Doha. Gaddafi sei nicht nur für die Libyer weiterhin gefährlich, sondern für die gesamte Welt. Die NATO-Verantwortlichen scheinen das genauso zu sehen. Heute flogen die internationalen Kampfjets nicht nur Angriffe auf Sirte, Gaddafis Heimatstadt, die auch die Rebellen schon bald attackieren wollen. Auch über Tripolis waren wieder NATO-Flugzeuge unterwegs. Korrespondenten vor Ort berichten, nach den Überflügen hätten sie Explosionen gehört. Dass man auch die Reste des Gaddafi-Regimes beseitigen will, das klingt nach einer klaren Linie der neuen Führung in Tripolis. Doch nachdem die Verantwortlichen gestern Abend die Kandidatennamen für künftige libysche Ministerposten präsentiert hatten, gibt es erstmals Proteste gegen den Nationalen Übergangsrat. Denn unter anderem ist ein ehemaliger Gaddafi-Kommandeur unter den Kandidaten, der für den Tod von mindestens 40 Rebellen verantwortlich sein soll.
Cornelia Wegerhoff berichtete aus Libyen. Es ist 18.39 Uhr. Die Idee stammt aus den USA. Ein kleiner Sender am Fußgelenk, der zum Beispiel hilft, rückfallgefährdete Straftäter zu überwachen. Wir sprechen da gerne von der elektronischen Fußfessel, vor allem im Zusammenhang mit der Diskussion um Sexualstraftäter und die Sicherungsverwahrung. Jetzt haben mehrere Bundesländer einen Staatsvertrag geschlossen, um die Überwachung der elektronischen Fußfesseln zentral zu koordinieren. Unter anderem machen Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern mit. Hendrik Burs berichtet aus Wiesbaden von der Vertragsunterzeichnung und er stellt das Modell vor.
Hans-Dieter Amthor schnallt sich die Fußfessel um. Ein Gerät, das an eine besonders klobige Armbanduhr erinnert. Er befestigt es oberhalb seines Knöchels. Diese Fessel bindet ihn nicht tatsächlich irgendwo fest, hat keine Leine, dafür einen GPS-Satellitenempfänger.
Dieses Gerät kann quasi in Echtzeit mitteilen, wo sich eine bestimmte Person befindet. Das kann es. Also es lässt sich auch weiterhin nachvollziehen, wo eine bestimmte Person zu einer bestimmten Zeit gewesen ist und ob es möglicherweise sich auch in einer Zone aufgehalten hat, in die er überhaupt nicht gehen dürfte.
Amthor trägt die Fußfessel nur testweise. Er arbeitet als Bewährungshelfer. In der Realität müsste ein Richter anordnen, dass jemand eine Fußfessel verpasst bekommt oder im Amtsdeutsch eine elektronische Aufenthaltsüberwachung. Hessens Justizminister Jörg-Uwe Hahn erklärt, die komme zum Beispiel für Sexual- oder Gewaltverbrecher in Frage, die ihre Strafe abgesessen haben und noch als Gefahr für die Allgemeinheit angesehen werden.
Und dann muss der Richter wählen, entweder in die Sicherungsverwahrung, also vollkommen weiterhin außerhalb der Freiheit, oder aber in einer Therapieunterbringung, das ist so ähnlich wie ein Maßregelvollzug, oder aber mit der elektronischen Überwachung den Menschen zwar in die Freiheit entlassen, ihn aber ständig technisch überwachen und wissen, wo er ist.
Die Fußfessel bedeutet nicht, dass jemand den Trägern ständig aktiv auf den Fersen ist. Sie zeichnet aber die unsichtbaren Spuren auf und die können später ausgewertet werden. Bei einer eventuellen Wiederholungstat ein klarer Beweis. Das soll abschreckend wirken. Außerdem kann dem Fußfesselträger verboten werden, bestimmte Bereiche zu betreten. Eine Stadt, ein bestimmtes Viertel oder einen Straßenzug. Wenn das doch passiert, klingelt in der Überwachungszentrale ein Alarm. Und der diensthabende Beamte ruft den Fußfesselträger an. 4 Bundesländer teilen sich die Kontrollzentrale in Bad Vilbel bei Frankfurt. Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Mecklenburg-Vorpommern wird dem Staatsvertrag ebenfalls beitreten. Anfang 2012 soll die Einrichtung dann im Schichtbetrieb kontrollbereit sein. Kritik an der Fußfessel kam von der Polizeigewerkschaft. Deren Vorsitzender Wendt sagte, niemand könne sehen, was der Täter gerade tue, wenn er als Signal auf einem Bildschirm auftauche. Diesen Vorwurf weisen die Justizminister von sich.
Ein Staatsvertrag zum Einsatz elektronischer Fußfesseln. Dazu jetzt auch der Kommentar im Echo des Tages. Sie hören die Meinung von Joachim Hagen.
Sicher soll sie sein, billig und zuverlässig. Die elektronische Fußfessel wirkt wie eine Verheißung aus der Zukunft, die die Probleme von heute schon jetzt lösen kann. Doch Vorsicht, die Hoffnungen, die vor allem die unter chronischem Geldmangel leidenden Justizminister mit der kleinen Elektronikbox verbinden, die sind übertrieben. Das gilt vor allem für das Problem mit den rückfallgefährdeten Straftätern, die aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden müssen. Schon einmal wurde eine Technik von den sicherheitspolitischen Experten in Deutschland mit vielen Vorschusslorbeeren bedacht. Das war die Videoüberwachung. Die Kameras sollten Straftäter abschrecken und wurden deshalb bundesweit in U-Bahnhöfen und Rotlichtbezirken installiert. Doch bald wurde die neue Technik entzaubert. Vor allem jugendliche Schläger ließen sich von den Videokameras nicht abschrecken. Nur die Aufklärungsquote verbesserte sich, weil die Polizei die Videobänder nach der Tat auswerten konnte. Der elektronischen Fußfessel droht ein ähnliches Schicksal. Grund sind auch hier übertriebene Erwartungen. Die Justizminister schüren die Hoffnung, dass die Fußfessel auch rückfallgefährdete Sexualstraftäter von einer erneuten Straftat abhalten kann. Denn die Bundesländer stehen unter Druck. Das Bundesverfassungsgericht hat vor kurzem die derzeit geltende Regelung zur Sicherungsverwahrung für verfassungswidrig erklärt. Einige rückfallgefährdete Straftäter mussten deshalb bereits aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden. Die Justizminister hoffen jetzt, dass diese Straftäter mit Hilfe der elektronischen Fußfessel kostengünstig überwacht und so von neuen Verbrechen abgehalten werden können. Doch auch die neue Überwachungstechnik hat ihre Tücken. Was passiert, wenn das Überwachungssignal auf den Monitoren der Zentrale in Bad Vilbel plötzlich verschwindet? Etwa, weil sich der elektronisch Gefesselte in einem U-Bahn-Tunnel befindet oder im Untergeschoss eines Parkhauses. Wird dann jedes Mal ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in Marsch gesetzt? Außerdem, wenn sich schon jugendliche Intensivtäter nicht durch Videokameras von einem Verbrechen abhalten lassen, wie soll das bei einem Sexualstraftäter funktionieren, der nur virtuell an eine kilometerweit entfernte Überwachungszentrale gefesselt ist? Dieses Risiko wird kein Justizminister eingehen. Die elektronische Fußfessel mag ein Instrument sein, um ehemalige Gefangene des regulären Strafvollzugs davon abzuhalten, gegen ihre Bewährungsauflagen zu verstoßen, aber zur Überwachung von rückfallgefährdeten Sexualstraftätern taugt sie nicht. Und das müssten auch die Justizminister wissen.
Das war ein Kommentar von Joachim Hagen. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 7:15. Die CSU hat heute Stoppschilder aufgestellt, aber nur im übertragenen Sinne. Der Vorstand der Unionspartei hat heute Vormittag über die Euro-Rettung gesprochen und hat dabei prinzipiell den Kurs der Kanzlerin gestützt. Aber im Kleingedruckten finden sich allerlei Bedingungen, also Stoppschilder, über die jetzt Rudolf Erhardt berichtet.
Natürlich sei die CSU die Partei Europas. Sie setze auf die europäische Werte- und Währungsgemeinschaft und die EU solle bitte auch stärker als bisher die Stabilitätspolitik der Euro-Länder koordinieren. Aber, so CSU-Chef Horst Seehofer, bitte in vorgegebenen Grenzen.
Es geht jetzt nicht um Übertragung nationaler Kompetenzen, sodass die Bundesrepublik Deutschland ihre Finanz- und Wirtschaftskompetenz verliert und sie nur noch in Europa stattfindet.
Als die CSU vor 3 Wochen ihr Europapapier und die Sondersitzung des Präsidiums plante, habe er noch nicht geahnt, was in der Zwischenzeit alles an Vorschlägen kam.
All die Debatten, jetzt bräuchte Europa plötzlich einen Finanzminister und eine Wirtschaftsunion, die teilen wir nicht.
Aber die EU brauche ein neues Stabilitätsbewusstsein, das dann auch um- und durchgesetzt werden müsse. Diese Botschaft will die CSU nach Berlin und Brüssel senden. Das sei der Sinn ihrer Euro-Stabilitätsdebatte, so Seehofer.
Wir müssen die Wiederholungsgefahr für die Zukunft vermeiden, des Marsches in die Schulden. Wir müssen durch Schärfung der ganzen Stabilitätskriterien und der Schuldenbremse. Und wir müssen in vernünftigen Verfahren schauen, dass diejenigen, die in Schwierigkeiten sind, auch diese Schuldenkrise überwinden können.
Die CSU schlägt deshalb die Einführung eines europäischen Insolvenzverfahrens vor, das Euro-Ländern die Möglichkeit bietet, sich zu entschulden, ohne die anderen Staaten, beispielsweise durch die Übertragung von Schulden auf von der CSU strikt abgelehnte Eurobonds, in Mithaftung zu nehmen. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt wurde noch deutlicher.
Wer das nicht will, sich nicht in der Lage sieht, dem muss man auch eine Möglichkeit eröffnen, dann die Eurozone zu verlassen.
Wohl wissend, dass dies derzeit zwar für Euroländer freiwillig möglich wäre, aber dazu derzeit kein Land gezwungen werden kann, schwächte CSU-Chef Seehofer die Formulierung seines Generalsekretärs dann doch noch etwas ab.
Wir wollen hier eine Möglichkeit eröffnen, als Ultima Ratio geordnete Restrukturierungsverfahren zu beschreiten. Das ist eine der Möglichkeiten, aber da stehen noch ganze Reihe davor.
Die europaweite Verankerung der Schuldenbremse, die Koordinierung nationaler Wirtschaftspolitiken und die alte CSU-Forderung nach einer Transaktionssteuer auf spekulative Euro-Finanzgeschäfte sind aber alles noch Zukunftsmusik. Der Gesetzentwurf des Bundeskabinetts über das 2. Euro-Rettungspaket und die anschließende Abstimmung darüber im Bundestag stehen dagegen kurz bevor. CSU-Chef Seehofer sandte deshalb an Kanzlerin Merkel das Signal, er glaube, dass die Mehrheit dafür bei Union und FDP zustande komme.
Davon gehe ich aus, auch nach der heutigen Debatte, dass wir dies als CSU sehr konstruktiv und am Ende auch sehr zustimmend unterstützen werden.
Tja, die CSU in Bayern und ihre Positionen zur Euro-Rettung. Das ist ein Minenfeld, diese Euro-Rettung. Eine schwierige Aufgabe und vor allem eine, bei der viele ein Wörtchen mitreden wollen. Jetzt hat sich auch das EU-Parlament zu Wort gemeldet. Es will die Euro-Rettung nicht allein den Staats- und Regierungschefs überlassen. Heute haben deshalb Zentralbankchef Trichet und der Chef der Euro-Gruppe Juncker dem Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments Rede und Antwort gestanden. Aus Brüssel Informationen von Wolfgang Landmesser.
Richtig zum Urlaub machen ist Jean-Claude Juncker in den letzten Wochen nicht gekommen. Einen Großteil seiner Ferien in Österreich habe er am Telefon verbracht, um auf die immer neuen Zweifel an der Stabilität des Euro zu reagieren. Die diversen Vorschläge zum 2. Kreditpaket für Griechenland oder die Zukunft der Eurozone ließen sich nur mit einem bayerischen Sprichwort kommentieren, so der Chef der Eurogruppe.
Man soll nicht jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf jagen.
Wichtig sei es jetzt, die guten Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs vom Gipfel Ende Juli umzusetzen. Dabei seien die Euro-Staaten schon weit gekommen. Die Details zu den neuen Kompetenzen für den Euro-Rettungsschirm stünden kurz vor dem Abschluss. Davor hatte der Chef der Europäischen Zentralbank die Politik seiner Behörde in der Krise verteidigt. Die EZB habe ihre Kompetenzen dabei keineswegs überschritten, sagte Jean-Claude Trichet. Auch nicht durch den massiven Kauf von Staatsanleihen schwächelnder Euro-Länder, die zuletzt Bundespräsident Christian Wulff kritisiert hatte.
We are very cautious not to go over and above our own responsibility.
Wir achten sehr darauf, unsere Kompetenzen nicht zu überschreiten. Wir müssen die Preisstabilität sicherstellen, und das haben wir getan. Auch in dieser Krise werden wir von allen Beobachtern und Akteuren auf den Finanzmärkten als glaubwürdig beurteilt. Die trauen uns zu, auch in den kommenden 10 Jahren für stabile Preise zu sorgen. Bei den meisten Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses stieß er damit auf Zustimmung. Und sie versuchten, den Zentralbankchef, der im November aus dem Amt scheiden wird, bei einem anderen Thema auf ihre Seite zu ziehen. Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold forderte:
Ich wünsche mir in der Öffentlichkeit sowohl als EZB-Präsident als auch danach Ihre laute Stimme dafür, dass Europas Staaten sich vereinigen für eine echte gemeinsame Wirtschaftspolitik.
Die wirtschaftspolitische Steuerung könne noch weiter verbessert werden, so der EZB-Chef. Die Haushalts- und Finanzpolitik der Euro-Länder müsste noch viel enger verzahnt werden. Und in weiterer Zukunft sei auch ein europäischer Finanzminister eine gute Sache.
Unser Brüssel-Korrespondent Wolfgang Landmesser im Echo des Tages. Ohne Kontrollen keine Sicherheit. Das gilt auch für unsere Lebensmittel und für die Zustände in Restaurants, Bars und Imbissbuden. Der eine oder die andere wird da schon so seine Erfahrungen gemacht haben. Damit Gastronomen und Händler gezwungen werden, mit Nahrungsmitteln sorgsam umzugehen und sie sorgsam zuzubereiten, gibt es Kontrollen. Doch leider nicht genug. Die deutschen Lebensmittelkontrolleure beraten seit heute in Berlin und sie klagen. Sie klagen über unzumutbare Arbeitsbedingungen. Arne Meyer mit den Details.
Würde es sich bei dem Thema Lebensmittelkontrolle nicht um so eine ernste Angelegenheit handeln, könnte man fast für einen kurzen Moment schmunzeln, wenn die Vertreter des BVLK aus der Praxis berichten. Der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure trifft sich ab heute in Berlin zu einem Kongress und hat zum Auftakt aus dem Nähkästchen geplaudert, ergänzt durch eine aktuelle Umfrage. Über 1500 Kontrolleure, also mehr als die Hälfte aller in Deutschland Arbeitenden, hat der BVLK befragt, unter welchen Bedingungen sie tätig sind. Das Ergebnis: Nur 15% der Befragten haben einen Laptop, jeder Fünfte hat weder eine Kamera, um Missstände zu dokumentieren, noch ein geeichtes Thermometer. Und nicht nur das. Martin Müller, BVLK-Vorsitzender.
Kollegen sind hergegangen, haben sich den Skianzug von zu Hause mitgebracht, um in die Gefrierhäuser zu gehen. 53% der Befragten haben keine Kälteschutzkleidung.
Ein Messgerät, mit dem sich in einem Imbiss nachprüfen ließe, ob das Frittierfett noch in Ordnung ist, haben sogar nur 2 von 10 Lebensmittelkontrolleuren, und die Liste ließe sich weiter fortsetzen. Sie zeigt, es läuft momentan nicht rund im Bereich der Lebensmittelkontrolle. Und passiert nichts, droht sogar die Mogelpackung Lebensmittelsicherheit, so der BVLK weiter. Zusätzliche Zahlen verdeutlichen das. Bundesweit gibt es etwa 1,2 Millionen Betriebe, die Lebensmittel herstellen oder weiterverarbeiten. Aber nur etwa die Hälfte bekommt rein rechnerisch einmal im Jahr Besuch vom Lebensmittelkontrolleur. Um von einem flächendeckenden Netz sprechen zu können, wäre aber eine Kontrolldichte von 70-80% nötig.
Es fehlen sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen in der Überwachung, dann hätte man sicher mit einem etwas höheren Kontrolldruck einiges vermeiden können.
Genauer gesagt fehlen laut Bundesverband 1200 zusätzliche Kollegen. Das wiederum führt zu der berühmten Hätte-Könnte-Wäre-Diskussion. Hätte es nämlich zusätzliche Kontrolleure schon vor einigen Monaten gegeben, wäre bei den jüngsten Lebensmittelskandalen, dioxinverseuchtes Futterfett und EHEC-Epidemie, möglicherweise einiges anders gelaufen. Vor allem Letztgenannte haben Politik und Behörden nach Verbandsmeinung nicht ideal gemanagt. So hätten aufgrund von EHEC-Erkrankungen in Japan Mitte der 90er Jahre schon viele Kenntnisse über mögliche Quellen der Krankheit vorgelegen.
Flugreisende wird es freuen. Die Lufthansa fliegt wieder nach New York und auch nach Philadelphia oder nach Boston. Die Lage dort hat sich normalisiert. Der Hurricane Irene ist weitergezogen und er hat an der US-Ostküste weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Jetzt hat in den USA das große Aufräumen begonnen und eine Diskussion über die vielleicht übertriebenen Vorsichtsmaßnahmen. Anna Engelke berichtet aus unserem Studio in Washington.
Viele Menschen entlang der Nordostküste der USA sind erleichtert. Irene hat nicht so stark zugeschlagen, wie die Experten befürchtet hatten. Die Folgen des massiven Sturmsystems sind dennoch gravierend. Mehr als 20 Tote, fast 3 Millionen Menschen haben weiterhin keinen Strom, viele Gegenden sind überflutet. Als letzter Staat auf US-Boden ist Vermont an der Grenze zu Kanada von Irene heimgesucht worden. Der starke Regen hat mehr als 260 Straßen unter Wasser gesetzt. Aus kleinen Bächen sind reißende Flüsse geworden. Peter Shumlin, der Governor von Vermont. Wir waren vorbereitet, die Notunterkünfte geöffnet, wir haben viele Menschen evakuiert. Aber wenn es in kürzester Zeit derart regnet, schaffst du es einfach nicht. Und so sprechen die Menschen in Vermont von den schlimmsten Überflutungen seit 1927. Insgesamt mussten am vergangenen Wochenende wegen Irene 11.000 Flüge gestrichen werden. In vielen Teilen entlang der US-Ostküste ging nichts mehr auf den Straßen. Heute nun normalisiert sich die Lage langsam wieder und prompt beginnt die Diskussion, inwieweit die Behörden und politischen Verantwortlichen überreagiert haben. Ob es wirklich nötig war, so viele Menschen zu evakuieren. Zum Beispiel gleich 370.000 New Yorker. Michael Bloomberg, der Bürgermeister der 8-Millionen-Metropole. Wir waren einfach nicht gewillt, auch nur ein Leben eines New Yorkers zu riskieren. Ich weiß nicht, ob gerade wegen unserer Entscheidung niemand gestorben ist oder ob wir einfach Glück hatten. Aber unterm Strich, ich würde genau die gleiche Entscheidung wieder treffen, ohne zu zögern. Irene war schlicht ein riesiges Sturmsystem, bis zu 800 Kilometer im Durchmesser. Irenes Verlauf konnten die Meteorologen ziemlich genau vorhersagen, aber die Stärke des Wirbelsturms nicht. Das ist das Problem. Der Governor von Vermont, Peter Shumlin, der zurzeit noch mit den Folgen von Irene zu kämpfen hat, schüttelt über die Diskussion, ob die Politiker überreagiert haben, nur den Kopf. Bloß weil Manhattan nicht erwischt wurde, meinen viele dort und vor allem die großen Fernsehsender, alles ist wunderbar. Tatsache ist, die Regionen im Nordosten, die vom Sturm getroffen wurden, haben unglaubliche Schäden. Ersten Schätzungen zufolge betragen die Schäden zwischen 7 Milliarden bis zu 20 Milliarden Dollar.
Irene ist also weitergezogen und das freut auch die internationale Tennis-Elite, denn die tritt ab heute bei den US Open an in New York. Und da gab es nach dem Hurricane nur geringe Schäden und kaum Verzögerungen. Womit wir beim Sport wären, da spielt die Musik im Moment vor allem in Südkorea bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Daegu. Seit Sonnabend laufen die. Eine Silbermedaille im Frauendiskuswurf hat das deutsche Team bisher gewonnen. Die Hoffnungen auf die zweite Medaille haben sich heute aber nicht erfüllt. Dirk Walsdorf.
Das hatten sich die deutschen Athleten ein bisschen anders vorgestellt an diesem dritten Wettkampftag in Südkorea. Während Nationen wie Neuseeland, Japan und sogar Botswana über Gold jubeln durften, ging das DLV-Team ganz leer aus. Dabei waren zwei Männer dem Edelmetall ganz nah. Hammerwerfer Markus Esser bestätigte mit 79,12 Metern seine gute Form, wurde am Ende aber wie schon mehrfach in seiner Karriere Vierter. Und trotzdem war der Leverkusener ganz zufrieden.
Wenn man jetzt mal die letzten, sagen wir mal, 3 Jahre mit der Olympia eingeschlossen betrachtet, wo es wirklich alles andere als gut lief, sage ich Platz 4 in der Welt bei Weltmeisterschaften, wo keiner mehr an mich geglaubt hat, die letzten Jahre, ist absolut top heute. Ich werde nächstes Jahr genauso konsequent arbeiten, wie ich dieses Jahr gemacht habe. Und da wollen wir mal gucken, inwieweit sich das bei Olympia dann auswirkt. Vielleicht reichen ja dann mal 30 Zentimeter mehr oder so.
Während Esser schon optimistisch nach vorn blickt, wird Malte Mohr erst mal verarbeiten müssen, was er in Daegu erlebte. Der Stabhochspringer aus München strotzte vor dem Finale vor Selbstbewusstsein, rechnete fest mit einer Medaille und wurde dann Fünfter.
Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Wettkampf wird mit so einem Niveau, mit so einem hohen Niveau. Ich denke, mit Saisonbestleistung von 85 kann ich nicht unzufrieden sein. Leider ist dabei keine Medaille herumgesprungen. Ist ein bisschen enttäuschend, aber ich denke, insgesamt in meinem Wettkampf kann ich schon zufrieden sein. Denke ich, mich gut präsentiert und mehr war halt heute leider nicht drin.
Weltmeister wurde Paweł Wojciechowski aus Polen, der 5 Zentimeter höher sprang als Mohr. Kugelstoßerin Nadine Kleinert wurde in ihrem möglicherweise letzten WM-Wettkampf Achte. Als ernsthafte Medaillenkandidatin galt eigentlich auch Jennifer Oeser, die vor 2 Jahren in Berlin Silber gewann. Im erstmals wirklich heißen Stadion von Daegu hatte die Siebenkämpferin aber keinen guten Tag. Nach 4 von 7 Disziplinen liegt sie auf Rang 7. Eine Medaille scheint kaum noch möglich, wie sie nach ihrem 200-Meter-Lauf selbst einräumte.
Ja, ich weiß nicht, während des Laufs haben die Beine schon ein bisschen gekrampft, aber ich will mich jetzt nicht rausreden. Lief einfach nicht mehr nach den ersten beiden Disziplinen. Vielleicht ist diesmal einfach bei mir ein bisschen der Wurm drin.
Im ewigen Sprinterduell Jamaika gegen USA siegte diesmal das US-Team in Gestalt von Carmelita Jeter. Sie lief die 100 Meter in 10,90 Sekunden. Veronica Campbell-Brown aus Jamaika wurde Zweite. Über 400 Meter mussten sich die Läuferinnen aus den USA aber geschlagen geben. Denn Amantle Monshoe holte das erste Gold der WM-Geschichte für Botswana. Bei den Männern war über 400 Meter für den beinamputierten Südafrikaner Oscar Pistorius im Halbfinale Schluss. Die deutschen Athleten wollen am Dienstag wieder angreifen. Die Stabhochspringerinnen und vor allem Diskus-Titelverteidiger Robert Harting sollen es besser machen als die Kollegen, die am Montag so knapp scheiterten.
Dirk Walzdorf war das aus Daegu von der Leichtathletik-WM in Südkorea. Und das war's für heute im Echo des Tages. Wie immer finden Sie diese Sendung auch in unserem Podcast-Angebot von wdr5.de und ndr.de/info. Danke fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Sperling.